Wir hören zusammen auf Gottes Wort. Und wie ich es oft sage, Sie gehen das größte Risiko ein, wenn Sie das Wort Gottes lesen. Weil Gottes Wort, der Gott, der wirklich da ist und wirkt, heute wird Sie verändern. Und ich bete dafür, dass er sie zum Segen verändert, weil es gibt auch eine andere Veränderung, die Veränderung zum Schaden. Es ist Tod-Ernst. Sprüche 1, Vers 1 bis 7. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, wozu? Dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an. Damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Hier haben wir die beiden Dinge, die beiden Wege von Psalm 1 wieder. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, der Weg des Toren des Dummkopfs. Nur ein Dummkopf verachtet Weisheit und Zucht. Und ich habe Ihnen gesagt, Psalm 14, wir sind von Natur aus alles geistliche Dummköpfe. Wir müssen verändert werden. Es gibt keinen einzigen Weisen, nur einen Gerechten, das ist Jesus Christus. Und wenn wir durch ihn dieses neue Leben haben, dann werden wir verändert, dass wir zur wahren Weisheit finden. Ich habe gestern von Luther vorgelesen, er hat gesagt, wer Jesus Christus noch seinen inneren Lebenskompass, in meinen Worten, noch nicht auf Jesus Christus ausgerichtet hat, der wird an diesen Worten kein Geschmäckle finden. Das hat so Luther gesagt und so ist es auch bei den Sprüchen. Herzlich willkommen zu diesem Morgen. Ich merke, Sie werden so langsam warm nach diesen Tagen und ich habe angeregte Gespräche geführt und ich glaube, es gehört zur Weisheit und zur weisen Lebensführung, einige Dinge ganz gut zu bedenken. Ein kurzes persönliches Wort. Ich habe heute Morgen gemerkt, dass mich Leute gefragt haben, haben Sie einen Beruf? Von was leben Sie? Also ich lebe durch Gottes Gnade von Tag zu Tag und ich habe einen Beruf in einem großen Unternehmen, das stimmt, Teilzeit. Und ich lebe nicht auf Vorrat, sondern ich lebe von Tag zu Tag aus der Hand des Herrn. Buchstäblich und umfassend, auch mit einem Lebensstil. Ich glaube, das war vielen gar nicht so bewusst. Und hier, das hier ist mein Urlaub, ich mache das freiwillig und ich liebe es. Und ich würde es nicht machen, das sage ich ja ganz klar, ich wäre nicht da, wenn nicht auch meine Söhne dabei wären. Das ist meine wesentliche Motivation, ganz ehrlich, meinen Söhnen der nächsten Generation sie zu lehren. Und das Beste sollt ihr abkriegen. Ne? Schön seid ihr dabei, Halleluja. Das ist meine wahre Motivation. Ne? Weil um was geht es in den Sprüchen? Es geht darum, mein Sohn, höre meine Worte, meine Söhne, hört heute nicht meine Worte, sondern die Worte des Ewigen, die Worte, die euch verändern können in der nächsten Generation. Das ist mein Vermächtnis, mein Erbe für euch. Ich habe kein besseres euch zu geben. Und das geht es in den Sprüchen. Das beste Erbe, das göttliche Erbe, das einer neuen Generation weitergegeben wird. Und jetzt möchte ich zuerst eine weise Frau nach vorne bitten. Sabine, komm bitte mal nach vorne. Ich habe gestern von den Rachepsalmen gesprochen und ich habe Dinge erwähnt, es sind etwa 12 Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ich verstehe das einfach nicht, was du da erklärt hast. Und ich habe gesagt, ich glaube, das ist ganz logisch. Wir Menschen im Westen können gar nicht verstehen, was Rachepsalmen sind. Wir haben keine Ahnung davon. Kein Wunder verstehen wir es nicht. Und Sabine hat ein Beispiel, dass sie kennt Leute, die erlebt haben, was es heißt, mit den Rachepsalmen zu beten. Bitte, Sabine, wenn Sie ein Mikrofon haben.
Genau, ich hatte mich gestern schon gemeldet, als es zu dem Thema ging, weil mir das sofort wieder ganz präsent war. Wir haben vor 20 Jahren eine Familie ausgesandt als Gemeinde, die im afrikanischen Raum unterwegs ist, um linguistische Vorbereitungsarbeit für ganz viele Bibelübersetzungsprojekte zu leisten. Und sie mussten schon 2012 ruckartig das Land verlassen, in dem sie damals waren, in Mali, Bamako. Damals war, vielleicht erinnern sich einige daran, im Prinzip Krieg ausgebrochen, auch in der Hauptstadt. Und sie waren auch für die Sicherheit aller möglichen anderen Missionare zuständig und mussten das Land verlassen. Das war für die damals 3 Kinder, die dabei waren, der 4. war schon in Deutschland, ein Trauma. Dann sind sie nach Burkina Faso gekommen mit 2 der 4 Kinder. Die 3. war eigentlich nur zum Urlaub bei den Eltern gewesen, musste aber diese Flucht miterleben. Und die 2 jüngeren Kinder sind mittlerweile auch in Deutschland, mussten dann auch vor 2 Jahren nach Hamburg kommen, um dort die Schule für die Jüngste zu Ende zu bringen, weil das vor Ort so nicht mehr möglich war mit ihrer Gesundheit. Und arbeiten jetzt von Hamburg aus noch, werden im Januar wieder ausreisen. Wohin ist derzeit noch nicht klar. Und was ich jetzt erzählen will, hat sich, während sie in Hamburg schon lebten, aber von dort aus halt immer wieder Reisen nach Afrika in unterschiedliche Länder unternommen haben, letztes Jahr im April ereignet. Sie waren nur für einen Nachmittag, um etwas auszuspannen, am Stadtrand von Abidjan, für einen Sonntagnachmittag zur Erholung an den Strand gegangen. Und dort hat sich dann der erste dschihadistische Anschlag ereignet. Das gab es bis dahin in der Elfenbeinküste eigentlich noch gar nicht. Und sie sind da mitten hineingeraten. 3 Stunden Schießerei, dass sie da mit dem Leben rausgekommen sind, ist wirklich ein Wunder. Und sie sind seitdem natürlich auch mit der Verarbeitung beschäftigt. Und deswegen erzähle ich das auch. Sie sind nämlich seit dem 2. August wieder für 3 Wochen in diesem Land, an diesem Ort. Und möchten gerne auch diesen Ort selber nochmal aufsuchen. Auch ein Schritt dieser Traumabewältigung. Wir haben mehrere Gespräche geführt in diesem Jahr. 1,5 Jahre sind es ja mittlerweile. Und in einem Gespräch sagte mir, ich nenne den Namen jetzt nicht, dieser betreffende Missionar, ich verstehe die Rachepsalmen erst jetzt und sie haben uns sehr geholfen. Ich sage das jetzt einfach mal so weiter. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat, aber das war eine sehr tiefe Aussage von einem sehr nachdenklichen Menschen, der absolut nicht bekannt dafür ist, dass er emotional ausbricht oder so.
Lass mich für dich beten und für dieses Ehepaar. Das ist eine weise Frau, die hier steht. Eine Frau, die viel durchgemacht hat. Jesus, du siehst Sabine, ich bin tief beeindruckt von ihrem Leben. Ich bin tief beeindruckt, was du in ihr wirkst. Danke, hast du sie geschaffen in deinem Bild. Du weißt, was ihr tiefster Wunsch ist. Bitte erfülle diesen tiefsten Wunsch. Bitte segne du sie, segne du sie zum Segen. Lass du wirklich Menschen zu dir finden. Danke für ihr Leben, was sie für dich einsetzt. Es ist ein Segen, dass es sie gibt. Und ich bitte dich von Herzen für dieses Ehepaar, dass du ihnen hilfst, durch dein Wort und vielleicht auch und gerade durch diese Rachepsalmen, dass sie dir besser dienen können. Danke vielmals hast du Sabine gegeben. Amen. Was wir hier machen, ist kein Spiel. Was wir hier machen, ist kein, wir gehen jetzt mal schnell an einige Bibelstunden und lassen uns mal so etwas berieseln. Das hier geht um Leben und Tod. Und es geht um Leben und Tod. Leben ist Risiko. Und heute Morgen habe ich wunderbare Fragen gestellt bekommen. Es passt wunderbar ins Thema. Keine Angst, ich kriege den Bogen dann schon zum Thema. Ich bin gefragt worden, ich habe so viele Bücher zitiert, dass ich gesagt habe, wie soll ich denn eigentlich lesen? Was für eine gute Frage. Sind Sie sich bewusst, dass das Lesen und die Schrift das von Gott verliehene Mittel ist zur Kommunikation oder ein Hauptmittel der Kommunikation? Das ist nicht von Zufall, das ist ein Geschenk Gottes. Und dass die Bibel in Sprache, in bestimmter Sprache, und in diesem Umfang genauso gegeben ist, und übrigens nicht als Lehrwerk von A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T und so weiter, sondern als Narrativ, als Erzählung, als geschichtlich sich fortlaufende, sich aufbauende Erzählung mit dem Kulminationspunkt des Kreuzes. Das ist kein Zufall. In den Sprüchen
in den Sprüchen ist ein Teil dieser Erzählung. Wir haben gemerkt, das ist ein ganz besonderer Teil. Es geht nicht um Handlung, sondern es geht um Perspektive. Es geht um Perspektive auf das Leben aus der Sicht Gottes. Ich komme nachher darauf zurück. Sprüche wurden wahrscheinlich auswendig gelernt und die wurden mündlich weitergegeben. Und eben an Männer, die Verantwortung übernahmen, höchstwahrscheinlich kann man das sagen. Was heißt das? Was bedeutet jetzt das für das Lesen? Einige Hinweise aus Gottes Sicht, aus christlicher Weltsicht, wirklich und wahrhaftig lesen zu lernen. Das ist ein Ausspruch von Francis Schaeffer. Lernen Sie wirklich und wahrhaftig lesen. Das hat mir jemand gesagt, ich habe 15 Jahre die Bibel bis jetzt gelesen und ich habe festgestellt, ich habe sie noch nie wirklich gelesen. Halleluja! Was für eine Erkenntnis! Das ist nicht Wissen, das ist eine Erkenntnis, die er wirken möchte. Das ist das Ziel Gottes, dass wir Erkenntnisse haben. Ich sage Ihnen einige Dinge zum Lesen. Erstens, lesen Sie regelmäßig. Ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, jawohl, wenn ich dann Urlaub habe oder dann und dann oder wenn es ganz optimal passt, dann nehme ich dieses Buch hervor. Das ist nicht verkehrt, aber es ist nicht die Grundlage, um wirklich und wahrhaftig lesen zu lernen. Lesen ist wenn es eine tägliche Übung wird, ist was ganz anderes. Es wird dann eine Gewohnheit. Und ich weiß ganz genau, es lesen doch nicht alle so wie ich und mit dieser Begabung, die mir Gott geschenkt hat, ist mir schon klar. Aber lesen Sie regelmäßig und lesen Sie kleine Portionen, füge ich hinzu, kleine Portionen. Ich habe Ihnen am Anfang mein Perfektionismusmodell in einer vereinfachten Version präsentiert. Das ist ganz wichtig, keinen frommen Perfektionismus aufkommen zu lassen. Lesen Sie kleine Portionen und kleinste Portionen regelmäßig. Ich sage es meiner Frau immer, die so viel zu tun hat. Ihr muss ich auch noch einfach gratulieren heute. Danke, dass du das hier möglich machst. Danke, dass du so viel mitträgst. Danke, dass das... Ist sie da überhaupt? Doch. Danke, genau. Danke, dass du so viel mitträgst. Und danke, dass du auch nach über 15 Jahren Ehe mit einem denkenden Mann mir die Stange hältst. Und danke, dass du mich fragst, wie du lesen sollst. Und ich sage, das Erste, das Wichtigste ist, wenn man 16 Stunden Tage, ich sage es richtig, das Erste ist, Wichtige ist, das regelmäßig zu tun und kleine und kleinste Portionen. Bitte verachtet nicht die kleinen, regelmäßigen Portionen. Macht das. Zweitens, richtet euch fixe Gewohnheiten ein. Fixe Gewohnheiten, nicht einfach, wenn es gerade drin liegt, sondern fix, eingetragen. Wichtig, so wichtig wie der wichtigste Termin, den ich auf jeden Fall nie verpassen würde. Vielleicht muss man ihn manchmal schieben. Aber diese Termine sollen fix eingeplant sein. Im Tagesablauf, fest drin. Ich kenne CEOs, die täglich joggen gehen. Und die gehen täglich joggen. Ich sage immer, wie ist denn das möglich, bei deiner Belastung noch täglich joggen zu gehen? Nur weil sie es zu einer fixen Gewohnheit gemacht haben, weil sie regelmäßig das anwenden. Genau hier sind wir. Ich habe von Francis Schaeffer gestern Abend gesagt, es ist weise, bei geistlichen Disziplinen, und da rechne ich das schon im Weiteren dazu, nichts anderes zu machen als bei anderen Disziplinen, weil Gott hat alles gemacht, die ganze Wirklichkeit. Er hat es so gemacht, dass wir es erkämpfen müssen. Er hat es so gemacht, dass wir uns nicht einfach berieseln lassen können, sondern er möchte, dass wir in der Abhängigkeit von ihm Stück für Stück in gute Gewohnheiten, in weise Gewohnheiten hineinwachsen. Drittens, steigern Sie nach Möglichkeit langsam den Schwierigkeiten die Intensitätsgrad. Ich habe heute Morgen gesagt, nehmen Sie von Francis Schaeffer zuerst ein ganz kurzes Buch oder Labrie, eine Biografie, nehmen Sie ein kürzeres Buch, nehmen Sie auch nur mal sich ein Kapitel vor, gehen Sie zu einem nächsten Buch. Wir sind viel zu stark darauf trainiert, entweder alles oder nichts. Postmodernismus fördert das noch, entweder alles oder nichts, alles oder nichts. Nein, das ist Perfektionismus und das andere kann dann schnell in Faulheit ausarten. Übrigens ist ein Weg, den ich nachher noch ansprechen möchte in den Sprüchen. Nein, schön portioniert, regelmäßig, fixe Gewohnheiten, langsam steigernd. Machen Sie immer, so wie es die Mutter bei den Kindern macht, hat festgestellt, wenn die Mutter die Kinder etwas lernt, macht sie immer genau an der Grenze von dem, wo der Entwicklungsstand ist. Und immer etwas an der Grenze zu kratzen, zu sagen, so, jetzt machen wir noch einen Tick schwieriger oder noch eine Seite mehr. Was denken Sie? Geht es mir so ring zu lesen? Die Leute behaupten das immer. Was denken Sie, was ich schon geschwitzt, geschrien, gebetet, Kopfweh, Magenschmerzen, Erbrechen, Durchfall, alles gehabt habe, wenn ich mit Büchern gerungen habe? Was denken Sie denn? Das sei kein Kampf. Ich lese viele Bücher, wo ich mich durch jede Seite kämpfe und x-mal nochmals beginne. Das ist normal. Kämpfen Sie um gute Gewohnheiten. Viertens, lesen Sie, und übrigens kommt dann auch in schöne Zeiten, aber es gibt auch die anderen, ich hebe die mal richtig hervor. Lesen Sie mit Stift. Ich lese mit einfachen Zeichen. Ich kann Ihnen ein paar davon sagen, wie ich es mache. Ich bin halt so ein Mann, der nicht so gut zeichnen kann, aber so ein paar Zeichen kann ich schon machen. Wenn ich zum Beispiel ein gutes Argument finde, mache ich A. Dann habe ich alle A's in einem Buch, gute Argumente. Ich habe Argumentarien, kann ich am Schluss kommen. Ich habe ein Buch über menschliche Beziehungen gelesen. Da analysiert ein Mathematiker und Theologe die menschlichen Beziehungen. Das habe ich noch nie so genau gemacht. Ich fand es einfach klasse. Und am Schluss hatte ich 63 Argumente für menschliche Beziehungen, mir alle aufgeschrieben auf einer Liste. Und wissen Sie was? Wenn man gekämpft hat für ein Buch und am Schluss 63 Argumente für menschliche Beziehungen zusammenfassen kann, das ist einfach eine große Freude. Oder ich habe zum Beispiel den Ausdruck Z für zitierwürdige Stelle. Ich habe tausende von Zitaten gesammelt in den Büchern. Und was denken Sie an einem Tag? Nein, wenn ich gute Leser frage, sagen Sie immer, lesen Sie über Jahrzehnte jeden Tag in kleinen Portionen langsam, steigern Sie die Intensität und nehmen Sie die wichtigsten Dinge mit. Ich habe vielleicht noch dieses Zeichen, wo ich sagen kann, ach genau, so könnte ich es auch machen. Das ist für mich, think out of the box und mach was draus. Das ist mein Zeichen, genau das könnte ich umsetzen. Ich habe tausende von solchen Ideen schon gehabt und das prägt mit der Zeit, formt die Gedanken und lässt auch andere Menschen irritiert werden. Oder wenn ich zum Beispiel eine Stelle finde, wo ich merke, ah genau, jetzt wird was zusammengefasst, dann mache ich mir dieses Zeichen. Da wird auf drei Sätzen eigentlich das Wichtigste gesagt, dann mache ich mir diese geschweifte Klammer und merke, da ist was zusammengefasst. Oder ein Beispiel. Wenn ich ein gutes Beispiel eines Menschen lese, wo ich sage, ach, das ist eine gute Geschichte, mache ich BSP, Beispiel. Und dann sammle ich Beispiele. Oder wenn es eine gute Metapher gibt, schreibe ich mir VGL, Vergleiche hin. Und dann hat man schon, mit diesen wenigen Zeichen hat man mit der Zeit einen Reichtum an Dingen zusammen. Und es geht doch nicht darum, irgendwas perfektionistisch zu machen und zu sagen, ich habe jetzt viel gelesen, um sich auf die Schulter zu klopfen. Und es geht darum, dass unser Denken befruchtet wird und aus diesem Denken heraus ein verändertes Leben kommt. Was denkt ihr denn? Theorie und Praxis ist für mich ein Blödsinn. Es gibt nicht die Trennung zwischen Theorie und Praxis. Gott hat unseren Körper so geschaffen, dass wir, wenn wir etwas tun, hat das mit Gedanken zu tun. Jede Bewegung ist vom Hirn gesteuert. Theorie und Praxis, na ja, das ist eines. Was wir sagen müssen, das sagt genau Francis Schaeffer auch, er sagt, wir müssen unser Denken gut füttern und uns neue Gewohnheiten eingewöhnen, weil Denken und Handeln sich gegenseitig befruchten. Darum geht es. Lesen ist enorm praktisch. Sie können nichts Praktischeres machen, um zu lesen, ich sage es mal zu überspitzt, um Ihren Horizont zu weiten. Und es gibt einen solchen Schatz an Büchern. Ich gehe in Antiquariaten in der Schweiz und die werfen einem die Bücher ja nach. Ist ja Wahnsinn. Nur niemand hat die Zeit oder nimmt sich die Zeit, um zu lesen. Lieber streichelt man 3 Stunden am Tag die Glastafel. Blödsinn. Fragen immer, ja, wie kommst denn du so viel zu lesen? Das ist ganz einfach. Der Schweizer schaut 121 Minuten fern. Ich habe nie einen Fernseher gehabt. Ich weiß gar nicht, für was ich das brauchte. Es ist viel spannender, das Leben. Und ich sage nur schon, da diese 2 Stunden, wenn du diese Stunde, 2 Stunden frei machst, deinen Tag neu einteilst, es muss ja dann nicht alles am Abend sein, wenn man heimkommt und nicht mehr kann, sondern dass man sich den Tag anders einteilt und diese 2 Stunden fürs Lesen einsetzen würde, ich kann euch sagen, euer Leben wird sich revolutionieren. Ganz sicher, hier in Westeuropa kann ich es fast durchs Band sagen. Lesen Sie fünftens mit Notizbuch. Genau das ist ja auch mit den Sprüchen geschehen, die sind aufgeschrieben worden. Schreiben Sie sich Stellen heraus. Ich habe Ihnen gestern gesagt, schreiben Sie sich alle Bibelstellen heraus, die Sie irritieren, die Sie verunsichern, die Sie zum Nachdenken bringen, und meditieren, beten Sie über diesen Bibelstellen. Sinnen Sie darüber, wie es der Psalmist im Psalm 1 sagt. Schreiben Sie Ideen auf, Varianten, wie ich noch anders mit meinem Vorgesetzten umgehen könnte. Sprünge ist voll von diesen Themen, wie ich noch anders mit meinen Vorgesetzten umgehen könnte. Ich habe aus keinem Buch so viel über Vorgesetzte gelernt wie aus den Sprüchen. Vergessen Sie nie zu beten. Lesen und beten schließen sich irgendwie wie gegenseitig ein. Darum, ich bin schon kritisiert worden, ich habe irgendeinen Satz eingestellt, dass die Psalmen Selbstgespräche sind. Vor Gott in der Gemeinschaft der Heiligen. Das war meine gestrige Definition. Und hat jemand schon gesagt, beten ist kein Selbstgespräch, beten ist ein Gespräch vor Gott. Augustinus sagt, jedes Gebet ist auch Ansprache an mich selbst, weil wo bete ich es? In mir. Das ist ja logisch, das hat immer mit mir zu tun. Ein Selbstgespräch vor Gott. Beten und Lesen ergänzen sich wunderbar, und dann das Letzte nicht zu vergessen, teilen Sie gute Inhalte, teilen Sie, geben Sie sie weiter. Ich komme jeden Tag nach Hause und bete dafür, was kann ich aus meinem Tag, was kann ich aus meinem Gelesenen, was kann ich aus meiner Bibel am Abend berichten. Keine halbstündige Zeit, vielleicht eine Minute, zwei Minuten, wenn die Aufmerksamkeitsspanne noch da ist. Und wisst ihr, was das Spannendste ist? Ich beginne meine Söhne zu fragen, so, jetzt möchte ich von euch mal hören, von euren Gedanken. Wer hat eine Weisheit, wer hat einen Gedanken aus dem heutigen Tag, aus der Bibellese, aus dem, was er gelesen hat, weiterzugeben in dieser Gemeinschaft? Beginnen Sie das mal in einer Gemeinde zu machen. Das ist ja unglaublich. Es ist doch nicht einfach einer, der immer alles teilen und liefern kann. Nein, teilen Sie es und werden Sie auch beschenkt von Erkenntnissen von anderen. Lernen Sie wirklich und wahrhaftig lesen, denn das gehört auch zur Furcht des Herrn. Lesen zu tun im Hinblick darauf, dass er unser Leben verändert. Was haben wir für einen Schatz der Kirche, was für einen Schatz an Biografien, was für einen Schatz an Romanen, an Fantasy-Literatur, die uns helfen, dieses Leben, diese ganze Realität aus einer Sicht zu sehen, aus einer weisen Sicht, aus einer Sicht Gottes. Zweitens, wie sollen wir die Bibel lesen? Bin ich auch gefragt worden. Auch hier 10 Hinweise. Auf dem Blog finden Sie noch viel mehr. Ich schreibe immer, wenn ich eine Idee dazu habe, schreibe ich was auf. Auch hier gilt, das, was ich mir in meinem Theologiestudium irgendwann bewusst geworden bin, ich habe gemerkt, Haniel, jetzt beginnst du vor der Bibel am Tag andere Inhalte zu lesen. Habe ich gesagt, das ist die falsche Reihenfolge. Es ist mein Grundsatz, bevor ich die Bibel nicht gelesen habe, an einem Tag lese ich kein anderes Buch. Die Bibel zuerst. First things first. Und wenn es nichts anderes gibt, soll es genügen. First things first. Planen Sie sich einen fixen Raum ein. Unbedingt. Fixer Raum heißt wirklich fixes Zeitfenster. Bei mir ist der fixe Raum der Arbeitsweg. Ich habe mir ganz viele Möglichkeiten überlegt, meinen Arbeitsweg anders zu gestalten. Andere Routen, verlängerte Routen, kürzere Routen, ruhigere Routen, Routen mit Aussteigen und so weiter. Da gibt es eben, ich habe ein Buch geschrieben, was sonst noch. Wirklich, ich habe hunderte von Möglichkeiten dort aufgelistet für Probleme des Alltags. Planen Sie sich einen fixen Raum ein. Ich habe diese, würde man sagen, zwischen 30 und 50 Minuten jeden Tag für das reserviert. Und sonst nach dem Frühstück, wenn ich zu Hause bin, die nehme ich mir einfach, und auch wenn ich viel zu tun habe, viel Arbeit, ich nehme die mir zuerst. Lesen Sie in einer Bandbreite. Bandbreite heißt nicht einfach ein ganz hohes Ziel stecken und nie machen, sondern eine Bandbreite haben. Ich sage, ich lese mindestens so, und wenn es gut läuft, limitiere ich mich gar nicht, oder ich sage, wenn es optimal, also wenn es ganz schlecht läuft, sage ich immer meinem Sohn, minimal, optimal, maximal. Immer in diesem Rahmen denken. Und ich habe mir gesagt, optimal ist für mich 6 Kapitel pro Tag, habe ich Ihnen ja gestern gesagt. Dann habe ich genügend Raum, um dann auch mal 4 oder 3 zu lesen, wenn es nicht mehr geht, oder mal mehr zu lesen und vor allem Kapitel über mehrere Tage zu lesen. Und ich komme locker durch mit der ganzen Bibel in einem Jahr. Sie müssen jetzt nicht genau das übernehmen. Sie müssen ja für sich eine verkraftbare Portion nehmen, aber eine Bandbreite bestimmen, in der Sie einfach sich bewegen können. Stecken Sie sich ein Langfristziel. Fragen Sie nicht nur, was wird morgen sein, werde ich es morgen schaffen, sondern fragen Sie sich immer wieder, wenn ich vor Gott stehen werde, was denke ich schon jetzt, wenn ich die Bibel gelesen habe, soweit ich ihn kennengelernt habe, was wird ihm wichtig gewesen sein? Fragen Sie sich das heute, fragen Sie sich das morgen und übermorgen. Ist dann das Wichtigste, weiß ich was, was Ihre Gedanken dann sind, ist das wirklich das Wichtigste gewesen? Das Wichtigste war doch, ihn zu erkennen. Erkenntnis ist Personal. Johannes 17, Vers 3, dies ist das wahr ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und viele Leute sagen, okay, das genügt, das ist kein Wissen, Blödsinn. Erkenntnis schließt immer Wissen mit ein. Wenn ich jemanden erkennen will, dann möchte ich möglichst viel von ihm wissen. Aber das ist nicht genügt, das genügt nicht. Nächster Punkt, markieren Sie sich Erkenntnisse. Das kann zum Beispiel sein, dass Sie sich die Bibel nehmen und immer wenn Ihnen eine Idee kommt, wenn Ihnen eine Anregung kommt, wenn Ihnen eine Erkenntnis kommt, dann schreiben Sie das Datum hin an die Bibel an den Rand und schreiben ein Stichwort oder zwei hin. Nicht mehr. Und wenn Sie eine ganze Bibel so gelesen haben, dann haben Sie zum Schluss einen persönlichen Schatz in den Händen mit den Daten drauf. Und viele Leute sagen mir, ja, ich erlebe nichts mit Gott. Eure Gewohnheiten, denke ich dann immer, die Lebensgewohnheiten lassen es auch gar nicht zu, dass ihr was erlebt mit Gott. Ja, Gott lebt sowieso immer mit uns, wir leben jeden Moment vor ihm. Frage ist nur, wie wir das uns bewusst sind. Und eine Möglichkeit, das bewusst zu machen, sind Erkenntnisse, sich zu markieren. Arbeiten Sie mit Farben nach Möglichkeit, wenn Ihnen Gott die Nicht-Farbenblindheit geschenkt hat, ist ja manchmal auch, dann manchmal übersieht man solche Dinge. Arbeiten Sie mit Farben und es geht eigentlich immer um die drei Dinge. Ich habe es gestern gesagt, markieren Sie sich alles, was Gott ist und was er tut. Was ist und was tut Gott? Markieren Sie sich alles, was mit dem Menschen zu, oder alles, einfach Dinge, die mit dem Menschen zu tun haben. Und ich habe zwei Farben für den Menschen. Braun, wie der Kot, ist die Sünde. Und violett, wie gewisse Blumen, ist, wenn ein erneuerter Mensch zur Freude Gottes lebt. Braun und violett habe ich für den Menschen. Für Gott habe ich übrigens blau, wenn es um sein Tun geht und sein Handeln. Und rot, wenn er uns was aufträgt. Und das nächste ist dann das Ganze, die übrige Schöpfung, Zahlen, Daten, Fakten, alle diese Dinge. Notieren Sie sich auch, wie Gott seine Schöpfung geschaffen hat, wie er das also alle Zahlen streichen mich zum Beispiel hellbraun an oder solche Dinge, oder Zitate und Bezüge grün und so weiter. Aber das ist eigentlich wichtig, dass Sie einfach einen Blick kriegen, wie ist Gott, wie handelt er? Wie sind wir beschaffen und wie können wir ihm dienen und wie hat er das Ganze organisiert, wie hat er sich das Ganze gedacht? Lesen Sie nie ohne Gebet die Bibel. Ich bete immer, manchmal auch kommt es mir erst in der Mitte in den Sinn, sage ich, bitte öffne mir meine Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Gesetz. Wenn Sie die Gewohnheit fallen gelassen haben, sagt Sprüche 24, ich glaube es ist Vers 7, der Gerechte fällt siebenmal und was macht er nachher? Steht wieder auf. Das Fallen höre ich immer als Entschuldigung und sage, ich bin umgefallen, jetzt bleibe ich liegen, ich mache es nie wieder, es kotzt mich an. Oder wirklich, das sagen mir Leute. Und dann sage ich, okay, Sprüche 24, Vers 7 heißt, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Oder 100-mal oder 1000-mal oder 5000-mal. Was denken Sie, was ist das Wichtigste, das Umfallen oder das Aufstehen? Das Aufstehen. Stehen Sie auf, wenn Sie liegen, mit der Hilfe Gottes machen Sie weiter. Nehmen Sie die Gewohnheit wieder auf. Kleine Portionen, fixer Raum mit einer Bandbreite und einem Langfristziel. Wenn Sie erschöpft sind, aber was denken Sie, wie viele Tage gibt es, in denen ich erschöpft bin? Es gibt wahrscheinlich mehr Tage, in denen ich erschöpft bin, als nicht erschöpft. Genau, und wenn ich über die Ziellinie kriechen muss, oder wenn jemand auf dem Sterbebett über die Ziellinie ziehen muss, ich möchte bis ich, bei Jesus bin, dass er mir die Kraft schenkt, weil er hat es mir zugesagt, dass ich irgendwie zu seinem Wort komme. Ich habe einen Mann kennengelernt oder von ihm gelesen, dass er erblindet ist und er war ein leidenschaftlicher Bibelleser und er hat seinem Sohn aufgetragen, ihm die Bibel in Hebräisch und in Griechisch vorzulesen. Was denken Sie, der Sohn konnte da Griechisch und Hebräisch? Nein, er lernte es Und das wurde einer der gesegnetsten Bibellehrer des 20. Jahrhunderts. Roger Nicol heißt er, ist einer der gesegnetsten Bibellehrer. Und das war der Anlass, weil der Vater nichts mehr gesehen hat, ließ er sich von ihm vorlesen, da lernte die beiden Sprachen dadurch. Wenn sie erschöpft sind, dann bitten sie Gott, dass er sie einfach segnet. Und machen sie eine kleine Portion. Ich habe oft Tage, da geht mir gar nichts in den Kopf. Und dann sage ich, Jesus, du weißt, auch jetzt geht mir gar nicht in den Kopf. Du hast es mir aufgetragen, ich mache es, bitte segne mich trotzdem in dem. Und wenn nicht, dann kann ich ja den nächsten Tag wieder, habe ich wieder 9 Tage und kann das Kapitel nochmals lesen. Da gibt es den zweiten Tag, bin ich wieder erschöpft, denke ich, ich kann das Kapitel nochmals lesen. Ich freue mich schon wieder drauf, vielleicht geht es morgen besser. Nehmen Sie mit der Zeit neue Gewohnheiten dazu. Es gibt Menschen, die dann über Jahre immer dasselbe tun und man merkt so langsam, es ist einfach nicht mehr so spannend und so. Und es geht dann immer, das ist ja auch genau ein Grund, warum Gott uns lebendig behalten möchte. Er möchte, dass wir unser Gebiet erweitern, ausdehnen. Darum nehmen Sie neue Gewohnheiten dazu. Nehmen Sie zum Beispiel eine neue Übersetzung in einer anderen Sprache. Lernen Sie eine neue Sprache. Ich habe am Frühstückstisch gesagt, eine Möglichkeit, das zu steigern, wenn Sie viel und gut lesen, ist auch, eine Sprache neu zu lernen. Einfach mal eine Seite, sich durchzukämpfen mit Google Translator und zum Beispiel gibt es ja auch Bücher, die in verschiedene Sprachen übersetzen. Nehmen Sie mal 3 Übersetzungen eines gleichen Buches. Englisch und Russisch, ich weiß doch auch nicht, oder und Deutsch. Gleiches Buch und beginnen Sie sich mal durchzukämpfen. Das ist erstaunlich, was, es gibt so viele Dinge. Oder wissen Sie was, Sie müssen es gar nicht lesen, Sie können es hören. Meine Jungs hören oft Bücher und lesen dazu. Ist wunderbar. Kaufen Sie sich Hörbuch und Buch. Wunderbare Möglichkeit. Oder nur Hörbuch, wenn man Kopfweh hat. Und noch letztens, 10. Hinweis. Kaufen Sie sich für jeden Durchgang durch die Bibel ein neues Exemplar. Lassen Sie sich von Gott wieder neu beschenken, dass Sie einfach wieder neue Notizen machen dürfen. Und manchmal hole ich mir so eine alte Bibel wieder hervor. Und das ist einfach spannend, was ich dort einfach alles wieder entdecke. So wie eine Schatzkammer, man geht mal rein und holt sich eine alte Bibel und schaut wieder mal rein, was habe ich denn dort so angestrichen, was habe ich denn so notiert? Es lag mir einfach auf dem Herzen, Ihnen etwas weiterzugeben, ganz konkret anzuregen, weil Sie merken ja, ich möchte nicht einfach über Bücher der Bibel dozieren, sondern ich lebe darin, ich lebe im Text, und ich stelle mich unter den Text. Vielleicht ist das so eine Zusammenfassung. Leben im Text und Leben unter dem Text. Leben im Text heißt, es beginnt in mir zu leben und ich lebe es, was hier steht, weil es mein Leben ist, weil Christus ist das Leben. Und das ist oft, viele spielen das aus und sagen, da braucht es Lesen nicht mehr. Nein, 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 nein. Es ist auch in diesem Lesen leben. Und ich stelle mich unter den Text, weil ich, wie ich schon oft gesagt habe, ich weiß, ich tendiere dazu, die säkularen Voraussetzungen meiner Umgebung in jedem Lebensbereich zu übernehmen. Und ich bitte darum, dass er mir bei jedem Lesen der Bibel mich aufzeigt und korrigiert. Nicht, damit ich nachher auf andere mit Finger zeigen kann und mich besser fühle, sondern weil ich sagen kann, ich möchte diese wahre Freude, diese wahre Erkenntnis finden, darin wachsen. Es soll mir immer kostbarer werden. Er hat mir eine wunderbare Hilfe gegeben dazu. Wenden wir uns also den Sprüchen zu. Wir sind eigentlich schon mitten in den Sprüchen. Ich habe Ihnen eigentlich schon ein Beispiel gezeigt, um was es in den Sprüchen geht. In den Sprüchen geht es um, wie es in dieser Übersetzung gelesen haben, 1 Vers 5, um weise Lebensführung. In den Sprüchen geht es um weise Lebensführung. Ich glaube, ich habe Ihnen das Beispiel erzählt, als ich an einem Seminarende jeder Führungskraft ein Zertifikat übergeben musste. Ich war nicht im Seminar dabei und ich überlege mir immer, wenn ich irgendwo bin, wie kann ich das mit einem persönlichen Kontakt verknüpfen. Und ich habe für jeden dieser Teilnehmer, ohne dass ich ihn kannte, eine Weisheit herausgesucht aus meinen Tagebüchern und jedem das persönliche übergeben mit einer Weisheit. Und man sagt wirklich, die Leute waren zum Teil wie vom Blitz getroffen. Ich bete ja vorher und die waren wirklich, ich sage, das passt genau. Habe ich jedem mit einer so Weisheit gegeben. Am Schluss stand der Seminarleiter dort und sagt, ja, und ich bekomme ich keinen solchen Spruch. Den habe ich vergessen gehabt. Da habe ich gesagt, sie bringen mich wirklich in Verlegenheit. Ich muss zuerst noch darüber nachdenken. Und nachher bin ich zu ihm gegangen, das ist ein ganz erfahrener Mann, um etwa 65, habe ihm gesagt, wissen Sie was, ich glaube, die Leute hungern nach Rat. Und die heutigen Berater denken, sie dürfen nicht mehr raten, gerade die Erfahrenen. Sie dürfen nur noch Fragen stellen und von weiter dirigieren und jeden für sich sein lassen und sagen, bitte pfuschen Sie Menschen in ihr Leben. Dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, was? Was soll ich machen? Das tönt nach Guru. Habe ich gesagt, nee, das meine ich nicht. Ich meine ein demütiges Anteilnehmen und nicht einfach daran vorbeilaufen an den Nöten. Da hat er mich angeguckt und gesagt, ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Menschen haben eine Sehnsucht nach gelingendem Leben. Menschen haben eine Sehnsucht nach Halt. Und sie haben eine latente Angst, so habe ich es für mich formuliert, am Wesentlichen vorbeizugehen. Ach, das ist eigentlich ein Satz, der hinter den Sprüchen steht. Wir haben eine latente Angst, latent heißt untergründig, am Wesentlichen vorbeizugehen. Das heißt, jeder Mensch, weil ich, wie er gestern Abend gesagt habe, wie er Gott schon kennt, weil er von ihm geschaffen ist und einen inneren Kompass hat, der hat eigentlich immer, wird von einer Angst getrieben. Es gab schon Theologen Mitte 20. Jahrhundert, die gesagt haben, das Wesentliche, ein wesentlicher Anknüpfungspunkt ist die tiefe Lebensangst des Menschen im 20. und 21. Jahrhundert. Und ich glaube, die hat noch zugenommen in den letzten Jahren. Gerade mit solchen Dingen, die Sabine erzählt hat. Zweites Beispiel, schauen Sie sich mal in der Ratgeberecke einer Buchhandlung um. Machen Sie das wirklich mal. Ich gehe manchmal in Antiquariate und laufe durch die Regale der Esoterik und Lebensberatung. Und wissen Sie, was ich mache? Ich lese alle Titel der Bücher. Es ist einfach, man kann ein Spiel daraus machen. Setzen Sie mal die Titel zu Sätzen zusammen. Was da alles zusammenkommt, was Sie da alles lesen. Ich lache mich tot. Was da wirklich für Titel drinstehen. Und es ist ja unendlich viel Ratgeberliteratur. Es ist oft die größte Abteilung. Man hat das Gefühl, Leute kaufen nur solche Ratgeber. Ich sage nur solchen Schrott. Lesen Sie Klassiker mit der Zeit, steigern Sie Ihre Gewohnheiten, aber so viele Ratgeber werden verkauft und dann steht, heirate dich selbst. Das war ein Bestseller. Ne? Nach 5 Jahren steht da, kannst du ihn zu Tausenden haben, diesen Antiquariaten, weil heirate dich selbst, genau, ja, Blödsinn. Was hier drin steht, ist ein paar tausend Jahre alt und ist echter Rat. Hier bekommen wir echten Rat für unser Leben aus der Sicht Gottes. Ich möchte gerne das mal gegenüberstellen an einigen Punkten, weil ich ja immer davon spreche, wie die biblische Weltanschauung sich von der säkularen unterscheidet. Was ist jetzt der Unterschied zwischen echtem Rat und so, wie sich die Ratgeberliteratur oder auch die Ratgeber in unserem westlichen Welt im 21. Jahrhundert bewegt? Salomo sagt, es geht um weise Lebensführung. Sie wissen, Weisheit hat per Definition immer mit Gott zu tun und fängt bei ihm an. Was ich feststelle, es geht hier um das Ganze. Hier ist immer das Ganze im Vordergrund. Das Ganze heißt, Gott nicht ausgeklammert, wie wir das gestern gemacht haben, sondern aus seiner Sicht alles mit eingeschlossen. Die ganze Realität. Säkulare Beratung habe ich mal so beschrieben, wo sich Gelegenheit bietet, es ist sehr opportunistisch, was ja nicht gänzlich verkehrt ist, aber es ist nicht so ganzheitlich. Und zweitens, was im Moment funktioniert, es ist sehr pragmatisch. Und jetzt erinnern Sie sich vielleicht an die Predigt am Sonntag über das Thema Leid, wenn Sie sie noch nicht gehört haben, hören Sie diese nach. Ich habe gesagt, der säkulare Mensch muss pragmatisch mit dem Leid und dem Widerstand umgehen, weil es für ihn sinnlos ist. Das heißt, er muss suchen, sich mittels Techniken von diesem Leid zu betäuben oder zu distanzieren oder zu flüchten. Also wichtig ist dann funktional, was funktioniert. Und kein Wunder verlangen die Leute heute sehr viel nach Tipps und nach Methoden. Das ist ein Ersatz für das wahre Leben, denke ich manchmal. Also hier ist oft ein Reduktionismus da. Es ist nicht falsch, aber es ist reduktionistisch, weil es Gott ausklammert und weil es dann nicht die ganze Realität fassen kann. Zweitens, wahrer Rat aus Gottes Sicht ist auf dem richtigen Fundament. Auf dem richtigen Fundament. Sie haben es gelesen in 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ich bin gefragt worden, heißt es denn nicht die Furcht des Herrn? Es gibt viele theologische Abhandlungen über den Genitivus und den Objektivus und so weiter. Was ist dann gemeint? Ist es jetzt die Furcht des Herrn oder ist es die Furcht vor dem Herrn? Ich sage, das kann man eigentlich gar nicht unterscheiden, sondern es ist ein furchtgebietender Gott. Und ich habe von C.S. Lewis gesagt, furchtgebieten heißt alles außer die Gefahr. Ein furchtgebietender Gott, der möchte, dass wir uns vor ihm in Ehrfurcht nicht nur erstarren, sondern in Ehrfurcht leben. Und in Parallelismus in den Versen steht ja auch genau, was ist es dann genau? Und vom Bösen weichen ist Verstand. Wer weicht jetzt vom Bösen? Gott? Nein, der Mensch weicht vom Bösen. Also es ist beides. Die Furcht des Herrn, ein furchtgebietender Gott, möchte Menschen, die sich vor ihm fürchten und die vom Bösen weichen. Auf dem richtigen Fundament, auf der Furcht des Herrn. Die guten Bibelkommentare über Sprüche sagen, das ist das Fundament und der Dreh- und Angelpunkt der Sprüche. Dort fängt ja alles an. Es ist der Anfang, steht. Da gibt es mehrere interessante Aspekte für das Wort Anfang. Anfang kann heißen, es ist das Wichtigste, also von den Prioritäten her. Kann aber auch heißen, es ist das Erste vom Zeitlichen her. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass Gott sagt, bringt die ersten Früchte des Landes jedes Jahr, dann geht es genau darum, dass es ganz manifest wird, das Beste und das Erste, sowohl in der Zeitfolge, aber auch in der Prioritätenfolge, gehört Gott. Das ist ein Ausdruck dieses Prinzips. Der Anfang aller Erkenntnis ist die Furcht des Herrn. 1 Vers 7 und auch 8 Vers, 9 Vers 10 und 8 Vers 13. Vor bösen Weichen ist Verstand. Anfang hat aber noch eine weitere Komponente. Jemand hat mal gesagt, es ist noch nicht das Ende. Dort beginnt es erst. Es geht dann weiter. Das ist ja das Spannende. Wenn es dort beginnt, dann sind wir zurückversetzt in Genesis 1 und 2, an den Anfang der Bibel, wo Gott sagt, ich setze dich in diesen Garten, um jeden Tag in die Hängematte dich zu legen und die Früchte werden dir in den Mund fallen und das Paradies wird sein, dass du gar nichts mehr tun musst. Hat er das gesagt am Anfang? Bevor die Sünde kam, hat er das gesagt? Was hat er gesagt? Einen Namen geben, eine ganz wichtige Tätigkeit. Was hat er sonst noch aufgetragen? Herrschen. Herrschen nicht im sündigen Sinn von und ausbeuten, das gibt es auch übrigens, Sprüche 12, Vers 10. Danke für dieses Stichwort. Tierschutz. Tierschutz aus der Sicht der Sprüche. Haben Sie schon mal Sprüche 12, Vers 10 gelesen? In meinen Worten, Tierschutz aus der Sicht der Furcht des Herrn. Was steht hier? Der Gerechte, was macht er? Erbarmt sich über sein Vieh. Das Herz des Gottlosen aber ist grausam. Genau, es ist im Herrschen, aus biblischer Weltsicht ist immer die Fürsorge eingeschlossen. Herrschen ist immer du bezogen. Sündiges Herrschen ist immer ich bezogen. Also, er hat aufgetragen zu herrschen. Und er hat gesagt, was sollen wir mit dem Garten machen und warten, bis die Früchte uns in den Mund fliegen? Bebauen und bewahren. Bebauen heißt weiterentwickeln und bewahren heißt fürsorgen. Das ist genau dieser Aspekt der Fürsorge. Und übrigens werden dort, sind sich heute die Ausleger ziemlich einig, wird dort das Bild des Tempels gebraucht. Es ist ein Tempelgarten. Es geht darum, vor Gott zu leben und seine Schöpfung weiterzuentwickeln. Das heißt, Entwicklung ist ein Auftrag des Menschen. Und warum sage ich das? Weil es ist der Anfang, aber nicht das Ende. Wir haben manchmal so eine statische Vorstellung von Erkenntnis. Dann liege ich irgendwo, wo es mir ganz wohl ist. Und ich schwebe im siebten Himmel. Und die Früchte fallen mir in den Mund. Nee, das ist es nicht. Es ist der Anfang im Sinne von, in diesem Sinne weiterzugehen und das zu entwickeln. Und das war vor dem Sündenfall. Das ist ein Schöpfungsmandat des Menschen und es wird natürlich verzerrt durch den Sündenfall. Also es geht darum, dass ihr mit euren Begabungen die Schöpfung weiterentwickelt und dadurch, dass ihr wiederhergestellt werdet, versöhnt werdet mit Gott, wahre Weisheit findet, wie ihr noch besser diese Welt weiterentwickeln könnt. Das ist doch eine Botschaft für uns jungen Leute heute. Ich höre viele, die sagen mir, zum Beispiel im Fahrradkeller kam eine junge Frau und sagte zu ihrer Kollegin, ich weiß nicht, ob ich Kinder haben soll, ich glaube, das lohnt sich nicht mehr in der heutigen Zeit. Höre ich oft, ungefähr so. Und dann weiter, ja, ich weiß nicht, ob wir so einen Beruf, ja gut, ich mache schon was, um weiterzukommen, aber man merkt einfach, es fehlt ihnen diese Perspektive des Weiterentwickelns. Sie denken, ich bin auf dieser Erde, damit mir die Früchte in den Mund fliegen. Und ich sage, junge Frau oder ältere Frau oder was auch immer, junger Mann, mit dieser Einstellung wirst du garantiert unzufrieden sein. Midlife-Crisis, bin ich tief überzeugt, indem dass Gott auch immer wieder Umbrüche in unserem Leben hat, ist eine Folge dieses Denkens. Weil wir nicht die Furcht des Herrn zum Anfang gemacht haben und sagen, jetzt zeige mir in meiner Unzufriedenheit den nächsten Schritt. Du hast mich auch in dieses Leben gestellt, um das weiterzuentwickeln. Ich entwickle jetzt die Perspektive der Sprüche. Und wenn wir das mehr verstehen, können wir auch die Sprüche anders leben, weil dann hungern wir nach diesem, wie kann ich es denn machen? Und die Sprüche gibt ganz viel konkreten Rat, wie wir das weiterentwickeln können. Nächster Punkt, oh, ich habe noch nicht die säkulare Seite gesagt. Die säkulare Seite, hat jemand gesagt, ist Glaube an dich selbst. Glaube an dich selbst, nicht die Furcht des Herrn ist der Anfang, sondern der Glaube an dich selbst ist der Anfang und das Ende. Und wissen Sie was? Ich glaube, auch hier ist ein Körnchen Wahrheit drin. Auch hier ist ein Körnchen Wahrheit drin. Der größte Irrtum ist ja nicht, dass alles falsch ist, sondern dass es verdreht ist. Die größte Irrlehre ist nicht, dass es offensichtlich das Gegenteil nur ist, sondern dass es etwas verdreht oder entstellt ist. Glaube an dich selbst ist der unsicherste Bezugspunkt, den wir haben können. Wer aber in Gott gegründet ist, der kann wirklich gelassen sein und freudig sein und fallen und wieder aufstehen. Das gibt doch nicht diese wohnsichtigen Menschen, die sagen, soll ich jetzt noch das tun und soll ich jetzt noch das? Natürlich sind wir manchmal in diesem Zustand als begrenzte, schwache Menschen. Aber eigentlich gibt es diese große Gelassenheit und ich entdecke diese Gelassenheit bei Menschen aus allen Bildungsschichten, allen Völkern und immer ist es verbunden mit einer Einfalt im Sinne von, es ruht auf dem Fundament, auf einem tiefen Glauben, dass das Wichtigste geschehen ist, dass ich in seiner Welt stehe. In dieser Gelassenheit kann ich dann auch wirklich Dinge anpacken, sonst drehe ich mich ständig um mich selbst und komme nicht richtig vom Fleck. Drittens, Weise geben den Schatz an Junge weiter. 1 Vers 4. Echte Weisheit ist nie nur auf sich selbst konzentriert, sondern ist immer nach außen gerichtet. Die ganze Sprüche strotzen oder davon, manchmal denken wir, Sprüche 1 bis 9, da kommt die ganze Zeit, mein Sohn, nimmst dir zu Herzen, mein Sohn, höre doch einfach darauf, mein Sohn, mach. Genau darum geht es ja, der will den Erfahrungsschatz weitergeben. Ich habe schon mal gesagt, egal ob du 11, 21, 51, 71 oder 91 bist, wir haben immer einen Dienst in der Gemeinschaft, wir können immer schon etwas Ärzten weitergeben. Natürlich sind hier in erster Linie weise Leute gefragt, oder weise, ich denke, Männer und Frauen. Weise Menschen, die weitergeben, die mit diesem Fundament leben, die ganze Realität in den Blick nehmen, keine so zuckersüße, verzerrte, jemand hat es gut gesagt in diesen Tagen, so wie Süßigkeiten, so schnell eine Süßigkeit zuführen, gibt dir schnell einen Stoß, aber nachher ist nachher das schlechte, nicht nur das schlechte Gewissen, sondern so ein Unwohlsein da. Nein, sie geben eine weise Lebensführung, die die ganze Realität in den Blick nimmt, inklusive Frust und Angst und alles, was wir begegnen, und sie versuchen, das weiterzugeben. Ich sehe diesen säkularen Vergleich dort, nicht, dass man es nicht nach außen richtet, sondern ich sehe sogar eine sogenannte Außenleitung. Was meine ich damit? Es gibt Soziologen im 20. Jahrhundert, ganz spannende Studien, die gesagt haben, dadurch, dass die Menschen nur noch an sich selbst glauben, werden sie nicht nur einsam, sondern sie werden auch außen geleitet. Weil das Ich ein so unsicherer Bezugspunkt ist, müssen sie sich Unterstützung von außen holen. Und wo denken Sie, wo holt sich heute der Mensch von heute Unterstützung von außen? Wo ist das außen? Das kann sein, die Ratgeber-Ecke, aber was ist das viel näherliegende? Was ist in den meisten Hosentaschen? Handy. Das ist unsere Linse zur Welt, sagen die Soziologen. Früher war es das Fernsehen, jetzt ist das Handy. Und darum streichelt man ja die Glastäfelchen, weil man Außenleitung braucht, auch für die Gefühle. Darum imitieren ja die Jungen sogar die Bewegungen ihrer Vorbilder, und sie werden sehr uniform, habe ich gesagt, weil eine Außenleitung stattfindet. Weil das Innere so unsicher ist, muss ich nach außen. Das ist übrigens von säkularen Soziologen eine Theorie, die ich finde, die stimmt, die ist absolut weise. Nächster Punkt oder nächster Vergleich. Es gibt zwei Antwortmöglichkeiten. Habe ich jetzt schon oft betont und ich wiederhole auch gerne solche Dinge, weil sie so zentral sind. Es gibt immer zwei Antwortmöglichkeiten. Wenn ihr mal die Sprüche lest, es kommt immer wieder vor, der Gerechte und der Gottlose, der Weise und der Tor, der Gottesfürchtige und der Narr. Es geht immer um dasselbe Konzept, der Gottlose und der Ungerechte. Es kommt ja ständig vor. Ihr könnt all die Verse lesen, es zu Hunderten kommen die in Variationen diese Begriffe vor. Und ich habe Ihnen gestern gesagt, es gibt nur einen Gerechten, nur einen Weisen, der, wenn wir in ihm sind, haben wir die Weisheit. Er ist ja nach Kolosser 2, Vers 3 die Weisheit. Und in ihm sind verborgen was? Alle Schätze der Erkenntnis, Kolosser 2, Vers 3. Und das ist, die Weisheitsbücher stellen immer den Menschen existenziell in seinem Leben vor diese beiden Möglichkeiten der Weisheit und der Torheit. Mein Zweitjüngster hat es so gut gesagt, Papi, gestern habe ich etwas behalten. Wir sind alle Dummköpfe. Da habe ich gesagt, Halleluja. Genau, das war die richtige Terminologie. Von Natur aus sind wir alle, ich meine, nicht einfach dumm im Denken. Es gibt sehr, sehr, sehr gescheite Menschen, die größten Dummköpfe sind. Das meine ich nicht. Aber die Sprüche und auch die Weisheitsbücher überhaupt geben immer diese zwei Antwortmöglichkeiten. Weisheit oder Torheit. Und sie stellen immer vor diese Entscheidung. Und eigentlich gibt es ja dann diesen Ruf der Weisheit in Kapitel 1, Vers 9 bis 18 und Kapitel 9, wo er sagt, die Weisheit steht an der Ecke. Habt ihr es gelesen in den Sprüchen? Sie ruft und sagt, komm doch zu mir, schenk mir doch bitte deine Aufmerksamkeit. Es ist ein Werben um diese richtige Perspektive. Gott ruft auch sie, von dieser wahren Weisheit geführt zu werden und auf diese Weise zu antworten. Hier sehen wir oft etwas, was auch wieder in sich nicht falsch ist, aber eine Reduktion. Irren ist menschlich, sagen wir. Ich sehe Menschen, die größten Fehltritte machen und nachher sagen sie, ja, weißt du, irgendwas, es lief halt nicht so optimal, irren ist menschlich und so. Und ich sage, ich verstehe es ja. Es ist die Scham, die sie bedecken wollen und die Selbstrechtfertigung. Alles kann man irgendwie immer drehen, alles kann man irgendwie immer drehen. Aber wisst ihr was? Wahre Weisheit, und das kommt sehr oft vor, ich glaube, 20 Mal habe ich gezählt, ist ganz anders. Schlagen Sie mal Kapitel 10, Vers 17 auf in den Sprüchen. Bei mir steht so in der Übersetzung, wer auf die Unterweisung achtet, geht den Weg zum Leben. Wer aber aus der Schule läuft, gerät auf Irrwege. Wer aus der Schule läuft, sehr gut übersetzt hier, darum geht es. Es gibt noch eine ganze Reihe weiter solche Stellen, wo ich sage, bitte sei belehrbar. Ein Mensch, der sagt, Irren ist menschlich, es ist halt passiert und gehen wir weiter, der ist nicht belehrbar. Und ich kann Ihnen sagen, der wird irren. Viele werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nachlaufen, habe ich gestern aus den Psalmen erwähnt. Und genauso ist es, wer Belehrung nicht annimmt, wer das Gefühl hat, ja, ich kann es einfach, es ist nicht falsch, das Dinge hinter sich zu lassen, das meine ich nicht, aber nicht mehr drauf zu blicken. Nicht mehr, wie Sabine gesagt hat, ich gehe nochmals an diesen Ort. Das ist ja ein unglaublicher, ach, das kann man nur mit Gottes Gnade, nochmals an diesen schrecklichen Ort zu gehen. Das ist Weisheit. Nicht davonzulaufen, nicht zu flüchten, nicht zu verdrängen, nicht einfach herunterzuspielen und sich selbst zu rechtfertigen. Das ist nicht der Weg der Weisheit. Höre ich sehr oft. Vielleicht noch ein letzter. Sie kennen es halt schon. Und ich freue mich zu wiederholen, mich zu wiederholen. Die Sprüche sollen vorgelesen werden, 3 Vers 21 zum Beispiel, die sollen auswendig gelernt werden. Darum liebe ich es, wenn Leute und auch ich selber, meine Söhne, Dinge auswendig lernen. Das hat uns Gott auch aus Fähigkeit gegeben. Wir sollen es aufschreiben, wir sollen es wiederholen, wir sollen darüber sinnen und so weiter. Das ist ein Korpus, ein Grundgedanke der Weisheitsbücher. So sind sie entstanden. Und mein Sohn hat mich gefragt, du Papa, ab Kapitel 10 ist so ein Durcheinander von Stellen. Da kommt mal das, mal dies. Ich kann mir das einfach nicht merken. Da habe ich eine Weile nachgedacht und gesagt, jetzt überleg dir mal, dein Leben an einem normalen Tag? Hat es Gott dein Leben so geordnet, dass am Morgen das und dann kommt das und dann kommt das und immer gerade die Ordnung, die du dir vorgestellt hast und immer genau der Gedanke, den du dir gewünscht hast und immer genau der Kontakt, den du dir vorgestellt hast? Das Leben ist genau wie die Sprüche in dieser Sprüchesammlung ab Kapitel 10. Es ist alles gemischt und hat trotzdem einen roten Faden. Es ist alles gemischt und hat trotzdem einen roten Faden. Vielleicht schreibe ich das auf. Es ist alles gemischt mit rotem Faden. Was meine ich damit? Wenn Sie ab Sprüche 10 lesen, da haben sich Ausleger den Kopf zerbrochen, wie sie da irgendwie das zusammenhängen können und dass es dann ein Ganzes gibt. Natürlich gibt es Sammlungen, ich sage Ihnen nachher etwas über die Struktur dieses Buches. Aber es ist ja genau der Clou dieser Kapitel, dass wir nicht als westliche, hier brauche ich mal den Ausdruck, 21. aufgeklärte Menschen kommen und sagen, da ist ein Durcheinander, das müssen wir schnell ordnen, sondern dass wir sagen, genau so ist das Leben, so gemischt wie Sprüche 10 bis 29. Da kommt alles durcheinander und oft nicht in der Reihenfolge, wie wir es wollen. Genau so kommt es. Und es gibt auch Zusammenhänge in dem Buch der Sprüche. Zum Beispiel gibt es, ja, ich könnte jetzt loslassen, Kapitel 16, einige Verse, glaube ich, Vers 1 bis 10, die das Leben aus der Sicht Gottes ganz besonders betonen. Oder es gibt in Kapitel 26 einen langen Abschnitt, wo immer einige der Dummkopf mit einigen tierischen Eigenschaften verglichen wird. Es geht eigentlich nur um das in Vers 1 bis 12. Es gibt so zusammenhängende Stücke, das gibt es schon immer wieder in den Sprüchen. Sie merken es, manchmal gibt es auch Gedichte, zum Beispiel über die Alkoholsucht gibt es ein wunderbares, einfach ein Gedicht, was genau den Zyklus der Sucht beschreibt. Das sind solche zusammenhängenden Stellen. Also suchen Sie schon nach zusammenhängenden Stellen, aber seien Sie sich bewusst, es ist alles gemischt und mit rotem Faden, dann sind Sie richtig drin, dann geht es um Weisheit, wie es eben auch in unserem Leben geht. Und hier haben wir das Gegenteil des Vorlesens, des Auswendiglernens, Daten happen. Ich habe es Ihnen schon ein paar Mal gesagt, hören und vergessen, googeln und wieder hinter sich lassen. Und unsere Zeit ist geneigt, uns in dieser Gewohnheit weiterzuentwickeln. Es geht auch um die Instant Gratification, um die unmittelbare Belohnung. Das ist nicht die Perspektive der Sprüche, sondern sie möchte uns wieder dorthin bringen, dass wir Dinge wiederholen, aufschreiben, auswendig lernen, vorlesen. Und Sie merken ja auch, wie das toll ist, vorzulesen, weiterzugeben, wirklich ins Nachdenken zu kommen. Das gibt eine ganz andere Perspektive. Und viele Menschen sehnen sich ja nach diesem Zustand zurück, weil sie sagen, das ist ja verrückt. Das ist ja einfach verrückt mit dieser Handykultur. Ich komme nicht mehr zur Ruhe. Die Sprüche führt sie zurück zu dieser Ruhe. Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Innerlich denke ich, es wäre jetzt für eine Pause. Ja genau, jetzt ist es.